Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt einen schönen guten Abend. Wir blicken heute hinter die Kulissen beim Künstlerkollektiv Ruan Grupa aus Jakarta, das die nächste Documenta in Kassel leiten wird. Und am Theater, denn eine neue Studie fasst zusammen, was rund 2000 Menschen, die am Theater arbeiten, zum Thema Machtmissbrauch sagen. Zuerst aber gehen wir auf die Bühne, und zwar auf die der Oper Augsburg. Dort hatte gestern ein Stück Premiere, das eigentlich auch sehr viel damit zu tun hat, was hinter den Kulissen passiert. Richard Strauss' Oper Ariadne auf Naxos, zu der Hugo von Hofmannsthal das Libretto schrieb. Diese Oper erzählt von Eitelkeiten, von Neid und davon, was denn nun die richtige, wahre Kunst sei. Dabei kommen sich eigentlich alle in die Quere und jeder versucht, seine Interessen durchzusetzen. Die Rahmenhandlung kurz zusammengefasst: Ein reicher Mäzen gibt eine Oper in Auftrag und weil die ein echtes Trauerstück ist, soll fürs Publikum danach zur Erholung eine Komödie gespielt werden. Die Dinge verkomplizieren sich, als beide Stücke nicht hintereinander, sondern parallel gezeigt werden sollen. Am Staatstheater Augsburg kam Ariadne auf Naxos gestern in der Regie von Dirk Schmeding auf die Bühne. Uwe Friedrich war für Kultur heute vor Ort. Strauss' Oper ist eine Künstlersatire. Das Geld regiert die Kunst, ein Thema, das wir vor allem vom Kunstmarkt kennen. Uwe Friedrich, was hat Dirk Schmeding, der ja ein bisschen als Wunderkind gilt, daraus gemacht?
Erstmal vor allen Dingen eine Gegenwartsgeschichte, also weder diese Fantasiehistorie, die Strauss und Hofmannsthal aufrufen, noch die Gegenwart von ihnen, meinetwegen der Jahrhundertwende oder um 1910, sondern es spielt wirklich heute in so einem eher uninspirierten Haus einer reichen Familie, die essen im Hintergrund, der Nachwuchs guckt nur aufs Handy-Display, während vorne Kunstwerke angeliefert werden. Und auch die Sängerinnen und Sänger dieser Oper werden angeliefert wie irgendwelche Bilder in diesen Transportkisten und da erst ausgepackt. Und das kümmert aber niemanden. Für die ist Kunst einfach nur Spekulationsobjekt. Und dann nimmt diese Handlung ihren Lauf, wo der Komponist Kompromisse schließen muss, wo sich etwas anbahnt zwischen ihm und Zerbinetta. Diese ganze Geschichte, die ja auch ziemlich spröde sein kann und sich ein bisschen hinziehen kann. Und selbst Strauss-Fans sagen dann hinter vorgehaltener Hand, na, da muss man durch. Die schöne Musik kommt dann nach der Pause. Diese Geschichte erzählt er sehr klar, sehr witzig. Dirk Schmeding zusammen mit seinem Team, die muss man wirklich in einem Atemzug nennen. Martina Senja, die die Bühne gemacht hat, und Valentin Köhler mit den Kostümen. Das wird dann im zweiten Teil in der Oper ganz wichtig. Denn hier ist diese Antikenoper der Ariadne sozusagen unter die Konzeptkünstler gefallen. Najade, Dryade und Echo sind eine Motte, eine Raupe, ein Vogel. Es steht Konzeptkunst im Weg rum, Teer tropft von den Wänden. Man braucht gar nicht drüber nachzudenken, was das alles bedeutet. Kunst ist, was der Künstler macht. Und da passieren dann ganz witzige Dinge. Dann kommt Bacchus auf einmal mit dem Schlauchboot rein und ist hinter Ariadne her, die so etwas merkwürdig versponnen wie Morticia Adams in ihrem Sarg wohnt. Also ganz ironisch gebrochen in den Ebenen.
Ja, das klingt ja nach einem ziemlich irren Stoff. Und damit sowas funktioniert, das also fast schon operettenhaft. Da braucht man ja eigentlich ein Ensemble und ein Orchester, das eine große Portion Energie und Spielfreude hat. Gab es die gestern?
Ja, die spielen das toll, die singen das auch durch die Bank toll. Wir hören gleich mal den Tenor Jacques Leroux als Bacchus. Jacques Leroux war das mit metallischem Strahl, mit nie versiegender Kraft, auch witzig im Spiel, sehr erotisch auch im Spiel, in der Annäherung an Sally Durant als Primadonna, eben Morticia Adams mäßig in dieser Inszenierung. Aljona Sloja ist eine wunderbare Zerbinetta, die dieses Koloraturfeuerwerk abbrennt. Auch die anderen Rollen sehr gut besetzt. Domonkos Hea mit dem Orchester unter den erschwerten Bedingungen in dieser Industriehalle hält das alles wunderbar im Griff.
Man könnte das Stück ja vielleicht etwas mehr als 100 Jahre nach der Uraufführung auch ein bisschen als Zustandsbeschreibung der Oper heute lesen, der bei den großen tragischen Stoffen ja zumindest das junge Publikum verloren geht. Ist das ein Stoff, mit dem man das junge Publikum kriegen kann?
In dieser Art, wie es hier präsentiert wird, auf jeden Fall, weil nämlich nicht in Toga und auf Koturnen da antike Figuren rumstolzieren, sondern ganz heutig. Es wird völlig klar in der Oper, dass sie alle, ob Komödianten, ob Ariadne, ob Bacchus, die sind alle scharf aufeinander, die wollen alle Sex. Es spielt meinetwegen bei einer Vernissage heutzutage und das ist ungeheuer witzig. Spielt mit den verschiedenen Ebenen. Sind wir noch in der Oper? Sind wir heute? Sind wir in einer Probe? Situation. Und ganz zum Schluss gibt es einen hinreißenden Moment, wenn Zerbinetta sagt, kommt der neue Gott gegangen, hingegeben sind wir stumm. Eigentlich so was Spöttisches kriegt hier eine ungeheure Melancholie, dieses Vergebliche der Anziehung und der Suche nach dem ewigen Sex. Ein wirklich schöner Abend.
Uwe Friedrich, ganz begeistert, war gestern Abend bei der Premiere von Richard Strauss' Oper Ariadne auf Naxos am Staatstheater Augsburg. Über Diversität im Kulturbetrieb wird zurzeit viel gesprochen, aber ich nehme eben nicht nur gesprochen, sondern es ändern sich auch langsam und vielleicht auch nachhaltig die Strukturen. Auch bei uns, also in der Kulturhemisphäre, der vorgeworfen wird, sie sei zu lange von alten weißen Männern dominiert worden. Schon die Berlin-Biennale setzte letztes Jahr ein Zeichen und berief mit Gabi Nkobo erstmals eine Afrikanerin als Leiterin der Kunstschau. Eine Überraschung war dann im Februar die Ankündigung der Documenta, dass man für die 15. Ausgabe der vielleicht weltweit wichtigsten Kunstausstellung das indonesische Kollektiv Ruan Grupa beauftragt habe. Der Ruf geht damit zum ersten Mal in der Geschichte der Documenta nach Asien. Zwar gibt es noch keine konkreten Pläne für die nächste Kasseler Schau im Jahr 2022, aber welche Themenschwerpunkte Ruan Grupa setzen werden, das weiß Deutschlandfunk-Korrespondentin Lena Bodewein, die das Kollektiv im indonesischen Jakarta besucht hat.
Tief im Süden Jakartas, da wo die oft verstopften Straßen der indonesischen Hauptstadt leerer, kurviger und grüner sind, wo es Universitäten und Schulen gibt, liegt die Good School. Ein fröhlich bunter Hof mit einer Werkstatt für Umwelt- und Recyclingprojekte, aufrechtgestellten Containern mit Balkonen davor, Buchläden und Ateliers darin. Die Good School ist ein Projekt des Künstlerkollektivs Ruang Rupa. Ruang Rupa. Raum für Form, so etwa lässt es sich übersetzen. Und das war zu Beginn ihrer Zusammenarbeit pure Notwendigkeit, erzählt Reza Afisina.
Wir brauchten einen Ort, um herauszufinden, wer wir als Künstler sind. Als Kunstkollektiv, Netzwerken, all diese Ideen, das war kein bekanntes Konzept in Indonesien. Im Jahre 2000 fanden wir also einen Raum für uns als Atelier und Heim.
Viele von den 10 Künstlern des Kollektivs kennen sich schon seit 25 Jahren. Noch unter der Herrschaft des Diktators Suharto mussten sie viele ihrer Aktionen, Konzerte und Ausstellungen noch im Untergrund organisieren. Mit dem Ende der Diktatur brach die Wirtschaftskrise über Indonesien herein. Dann schien es ihnen umso wichtiger, zusammenzuarbeiten, nicht gewinnorientiert, sondern teilend.
Das sind Werte, nach denen wir arbeiten. Wir haben dabei die Individualität nicht getötet. Wir respektieren und schätzen die individuelle Arbeit hoch. Die Stärke des Kollektivismus ist auch die Stärke des Einzelnen. Das eine schließt das andere nicht aus.
So Ade Darmawan, der Direktor des Kollektivs.
For us, ideas is terrible.
Für uns sind Ideen teilbar. Kunst ist eher eine soziale Tätigkeit als eine individuelle. Das gilt auch für viele andere Dinge in der heutigen Welt. Das Teilen von Großzügigkeit, Neugier, Vertrauen und Ehrlichkeit.
Trust, honest.
Werte und Ideen, die die Findungskommission der Documenta anscheinend hingerissen haben. Ruang Grupa ist das erste Kollektiv, das diese Ausstellung kuratiert. Aber mehr als das. Es sind die ersten Künstler aus Asien und beinahe die ersten aus dem globalen Süden, die diese Aufgabe übernehmen.
Das zeigt eigentlich, wie westlich zentriert die Kunstwelt und die Documenta ist. Denn in all den Jahren gab es nie einen indonesischen Künstler auf der Documenta.
Bis zur Documenta im Jahr 2022 wird immer einer der Künstler in Kassel leben, erfahren, wie die Stadt funktioniert, Netzwerke aufbauen, von der Kunstszene bis zu Krankenhäusern und sehen, was dort fehlt. Es soll auch eine Documenta werden, von der einiges Gutes an Wirkung fortdauert. Ade Darmawan sucht noch eine Antwort, ob das Kollektiv das Modell der Stunde ist.
Für uns war es immer wichtig, aber nicht für die Kunstwelt. Die Kunstwelt ist eine der ungroßzügigsten. Was ist das Gegenteil von großzügig? Sie ist zerstörerisch und ausbeutend und beruht auf Ungleichheit. Ihre Methoden sind nicht nachhaltig. Aber wenn so wie jetzt viele Menschen beginnen, dasselbe zu fühlen, dann sehen sie uns vielleicht als Beispiel, wie man dieses Modell auf einen größeren Maßstab bringen kann. Das ist die Herausforderung.
Yeah, that's the challenge.
In Kassel kann also die Zeit des Teilens beginnen. Vielleicht müssen die Documenta-Besucher sogar etwas im Tauschhandel für ihre Eintrittskarte beitragen. HD Darmawan schließt das nicht aus.
About that as well. Exactly, yeah.
Lena Bodewein über das Künstlerkollektiv Ruan Grupa, das die Documenta 15 leiten wird. Nachhaltig, demokratisch, gendergerecht, die Prinzipien des Künstlerkollektivs lassen sich nicht auf alle Bereiche in der Kultur umsetzen. Die MeToo-Debatte hat offengelegt, dass es zum Beispiel am Theater viele Fälle von Machtmissbrauch gibt. Die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt hat daraufhin eine Befragung an deutschen Theatern gestartet, an der knapp 2000 Mitarbeiter vor und hinter der Bühne teilgenommen haben. Eine Zusammenarbeit mit dem Ensemble-Netzwerk, das sich schon vor MeToo für mehr Gerechtigkeit an deutschen Bühnen eingesetzt hat. Die erste Studie zu Macht und Missbrauch am Theater liegt nun in Buchform vor. Ich konnte vor der Sendung mit Thomas Schmidt, dem Leiter des Studiengangs Theater- und Orchestermanagement in Frankfurt, sprechen. Meine erste Frage an ihn: Was sind denn die wichtigsten Erkenntnisse der Studie?
Die wichtigsten Erkenntnisse sind, dass das Thema Macht und Machtmissbrauch sehr virulent sind am Theater und dass der ganze Diskurs über Demokratie, über neue Gesellschaftsform, über Utopie, der auf der Bühne verhandelt wird, hinter der Bühne nicht stattfindet. Also dass wir eine Asymmetrie haben zwischen dem, was an Inhalten vermittelt wird an die Zuschauer und dem, was gelebt wird hinter der Bühne.
Sie betonen ja in der Auswertung der Ergebnisse, dass die Missverhältnisse, von denen Sie jetzt auch gesprochen haben, auch an antiquierten Strukturen liegen. Es müsste sich also in einem doch ziemlich großen Rahmen etwas ändern. Wo setzt man da an?
Der strukturelle Rahmen, der ein Auslöser ist für den ganzen Machtgebrauch und Machtmissbrauch, liegt eigentlich am Intendantenmodell. Das Modell beruht auf einer Lösung, die man um 1900 in der Theaterzeit von Max Reinhardt in Berlin gefunden hat. Und damals musste man dort die Macht beim Intendanten bündeln, damit man die Theater, die damals wirklich sehr stark nachgefragt waren, auch besser fokussieren kann. Heute sind die Theater ja staatlich oder verstaatlicht. Die Arbeit am Theater, die ja eine Teamarbeit ist, entspricht nicht mehr der strukturellen Lösung, dass eine Person an der Spitze, zu 75% sind es übrigens Männer, durchregieren kann. Und zwar fast ohne Regularien und mit sehr, sehr weitreichenden Kompetenzen, die dazu führen, dass eben viele junge Künstlerinnen, Assistentinnen, Darstellerinnen in Situationen gebracht werden, in denen sie auch existenzielle Bedrohung erfahren.
In der Studie wird ja auch sehr deutlich klar, und das passt dann wieder doch zu den männlich dominierten Strukturen, dass es ganz konkret auch um sexuellen Missbrauch geht. Wie kann man da ansetzen? Das sind ja alles Dinge, die hinter verschlossenen Türen stattfinden.
Ja, also erst einmal würde ich ansetzen, indem man dieses Intendantenmodell auflöst. Indem das eben flächendeckend umgesetzt wird, dann kann es nicht mehr dazu führen, dass eine Person überhaupt nicht mehr geerdet ist und überhaupt nicht mehr Regularien verfolgt, sondern dann wird so eine Person auch von den Teammitgliedern, es gibt dann so eine Art soziale Kontrolle in diesen Teams. Ja, und dann gibt es auch nicht mehr diese Form von Übergriffen. Und die andere Lösung ist natürlich, dass wir ein völlig neues Vertragsmodell im Theater brauchen. Dort gibt es ja den NV Bühne, das ist ein, ich würde mal sagen, sehr neoliberales Vertragsmodell. Das beruht auf einer Aneinanderreihung von Kettenarbeitsverträgen. Junge Künstlerinnen werden zu Mindestgagen eingesetzt und haben aber Arbeitstage, die gehen weit über 10 Stunden. Und da können wir eben feststellen, dass vorrangig von diesen Problematiken Frauen betroffen sind.
Das wollte ich gerade fragen. Sind es vor allen Dingen die Frauen, bei denen man doch sehen kann nach dieser Studie, die schlechter gestellt sind?
Definitiv. Ein Indikator ist zum Beispiel, dass je höher die tägliche Arbeitsbelastung bei den Mitarbeiterinnen steigt, desto höher ist der Anteil von Frauen. zum Beispiel bei Arbeitszeit über 10 Stunden, die ja eigentlich gar nicht erlaubt ist gesetzlich, aber dennoch stattfindet, liegt der Frauenanteil im Theater bei 65% und die Männer sind nur zu 35% betroffen. Und auch, sagen wir, bei existenziellen Bedrohungen sind auch fast 70% der Frauen betroffen. Der Anteil von Frauen, die psychischen und physischen Missbrauch selbst erfahren haben, liegt bei 59%, was ein enorm hoher Anteil ist. Frauen müssen nackt proben oder müssen sich in besondere sexuelle Posen begeben und so weiter und so fort. Ich möchte das jetzt nicht so detailliert ausführen.
Ich würde Sie aber gerne einmal noch ganz kurz andersrum fragen, denn am Theater zu arbeiten, das ist ja doch ein besonderer Beruf, zumal wenn man auf der Bühne steht, wo ja beim Spiel ständig Grenzen überschritten werden müssen.
Ja.
Wie gut kann das denn funktionieren, da Gerechtigkeit herzustellen, wenn auf der fiktionalen Ebene im Theater ja oft genau die gegenteiligen Verhältnisse dargestellt werden?
Ja, auf der fiktionalen Ebene ist es ja so, dass wenn ein Regisseur das mit seinen Spielerinnen abspricht, dass bestimmte Dinge in einem Kontext geprobt werden müssen, ist das völlig okay. Dann sagt die Schauspielerin, ich mache das oder ich mache das nicht. Aber hinter der Bühne, im Intendantenzimmer oder wo auch immer, in den Fluren oder auf Premierenfeiern, wenn da der Übergriff stattfindet, dann ist der Kontext ja nicht mehr gegeben. Und dann ist so ein Übergriff der Macht eben auch außerhalb der Regularien, die ethisch eigentlich vorgegeben sein müssten.
Thomas Schmidt, Herausgeber der ersten Studie zu Macht und Missbrauch an deutschen Theatern. Machtmissbrauch, das ist, wie eben im Gespräch ja auch thematisiert, oft ein Stoff für die Bühne, auch im Theaterstück, um das es jetzt geht, Warten auf Sturm. Der Autor Peter Thiers, 28 Jahre, hat dafür im Januar den Kleist-Förderpreis für junge Dramatiker der Stadt Frankfurt an der Oder bekommen. Nun wurde das Stück uraufgeführt und weil Warten auf Sturm im Bergwerksmilieu spielt, war das Staatstheater Cottbus mit seiner Nähe zum Lausitzer Braunkohlerevier sehr passend. Ob alles andere auch gepasst hat, das weiß Eberhard Spreng.
Eine Dystopie, wieder einmal. Auf einer von Umweltzerstörungen gezeichneten Erde sind Minenarbeiter tief unter dem Boden mit dem Abbau lukrativer Erze beschäftigt. Über der Erdoberfläche sorgt ein autokratischer Herrscher namens Winter für die Aufrechterhaltung der maroden Ordnung. Alles, was hier zählt, ist die Mine. Wohlstand bedeutet sie für die einen, Heimat für die anderen, die sogenannten Kleaner, eine ganz besondere Schicksalsgemeinschaft.
Alles kommt vom Bergwerk her, alles kommt vom Bergwerk her. Erzebrocken Teilchen, das Hämmern der Geräte, die Arbeit am steinernen Erd.
Natürlich steckt in Peter Thiers Warten auf Sturm eine Metapher für die Ausbeutung. Die Kleaner sind zu einer Klasse geworden, die sich eine andere Welt gar nicht mehr vorstellen kann. Das Tageslicht sehen sie nie, das Wasser in der Grube ist knapp und meistens verseucht. Tod und Verletzung drohen jederzeit durch ständige Bergwerksunfälle. Nur in die Figur der Lara, Tochter eines schwerbehinderten Schmelzers, legt der Autor Spuren einer Veränderungshoffnung. Sie ist eine sogenannte Rostgeburt, eine Mutantin, ein Zwitter aus Erz und Mensch und eine Wanderin zwischen den beiden Welten. Bergwerksherrscher Winter will seinen Sohn für künftige Führungsaufgaben heranbilden und organisiert eine Exkursion in die finstere Welt der Mine.
Das ist das Werk, Junge. Sieh dich ruhig einmal um. Das ist der Dunst der Arbeit. Den wirst du noch kennenlernen, mehr als genug. Richtig Freunde werdet ihr werden, du und der Dunst. So ein Husten ist nur ein erster Händedruck.
Regisseur Volker Metzler hat hemmungslos populäres Musikmaterial in die Inszenierung einfließen lassen. Ennio Morricones Spiel mir das Lied vom Tod und dessen Leitmotiv aus Zwei glorreiche Halunken, Ravels Bolero und andere Evergreens. Einige mit Milchglasscheiben verblendete Stahlrahmen bilden eine Bühnenlandschaft, die in ihrer doch etwas beliebigen Bildsprache der Rahmen ist für eine Revue-Ästhetik, die der Uraufführungsregisseur dem metaphorischen Text vom Ende eines Wirtschaftssystems übergestülpt hat. In Peter Thiers Stück ist das Bergwerk nicht ganz zufällig eine Coltanmine. Coltan wird von der Politik als sogenanntes Konfliktmineral bezeichnet, spielt eine Rolle im Kongo-Krieg und ist als Rohstoff für unsere digitale Zivilisation unverzichtbar. Von all dem ist in Metzlers poppiger Inszenierung nichts zu spüren. Dessen buntes Theater saugt jegliche Welthaltigkeit aus dem Stück und nimmt es zum Anlass für eine Nummernrevue mit kuriosen Gags und lustigen Kostümen. Winter und dessen Sohn treten in hellen Umhängen auf, die an Flocati-Teppiche erinnern. In einem knallgelben Kostümchen erscheint eine Akteurin für ein neckisches Tänzchen. wenn vom Kanarienvogel die Rede ist, mit dem Bergleute auf giftige Gasgemische aufmerksam werden. Besonders kurios wird die Regie am Ende des Stücks, wenn ein gewaltiges Gewitter naht und der so lange vermisste Regen alles zu zerstören droht.
Ich sehe einen der gefährlichsten Stürme aufkommen, den dieser Schacht je gesehen hat. Und das, was wir einmal Heimat genannt haben, wird in wenigen Stunden nicht mehr vorhanden sein.
Förderpreisträger Peter Thiers verbindet am Ende seines Stücks drei Motive. Ein sintflutartiger Weltuntergang steht bevor, der Sohn Winters entmachtet seinen Vater auf blutige Weise und die Klassenschranken zwischen den Malochern und den Profiteuren brechen ein. Die von da unten kommen nach oben auf die Erde. Nun werden Fahnen geschwenkt, die Europafahne zum Beispiel, und die an die Erdoberfläche drängenden Kleaner umkreisen in einer kuriosen Prozession die Bühne. Sie tragen Regencapes, die man auf Bildern der Flüchtlingskrise immer wieder sah. Jede erstbeste Parallele zur Tagesaktualität ist nun willkommen und verstellt den Blick auf die eher subtile Symbolik des Textes, der sich bestenfalls metaphorische Andeutungen auf Gegenwart erlaubt. Und den Appell der Erlöserfigur Lara, nicht mehr andere für unseren Wohlstand zu verheizen. Währenddessen wirft sie die Leiche des Altherrschers Winter in den Schmelzofen und sagt dann: Ich bin Winter. Aber was das für eine künftige Gesellschaft bedeutet, bleibt unklar. Ein diffuses Ende nach der messianischen Einzeltat vor dem Horizont der Umweltkatastrophe.
Eberhard Spreng, nicht ganz begeistert über die Uraufführung von Warten auf Sturm. Autor Peter Thiers hat für sein Drama im Januar den Kleist-Förderpreis bekommen. Für das Bild Deutschlands im Ausland ist unter anderem das Goethe-Institut zuständig. In gut einem Jahr wird es von einer neuen Präsidentin geleitet werden. Mehr jetzt in den Kulturmeldungen mit Maya Elmenreich.
Die Ethnologin Carola Lenz wird nach Jutta Limbach die zweite Frau an der Spitze des Goethe-Institutes sein. Das Präsidium hat sie am Freitag in einer Sondersitzung gewählt. Ihr neues Amt soll Carola Lenz im November 2020 antreten. Dann nämlich endet nach 12,5 Jahren die Amtszeit ihres Vorgängers Klaus-Dieter Lehmann. Carola Lenz ist Professorin für Ethnologie an der Universität Mainz und sie ist Vizepräsidentin der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Ihre Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Ethnizität, Nationalismus, Kolonialismus, Erinnerungspolitik und Arbeitsmigration. Bundesaußenminister Heiko Maas betonte, mit Carola Lenz werde eine ausgewiesene Spezialistin für Afrika an der Spitze des Goethe-Institutes stehen. Noch Goethe-Institutsleiter Lehmann freute sich über die frühzeitige Entscheidung für seine Nachfolge. Er deutete die Wahl als ein wichtiges Signal für die Wertschätzung des Goethe-Instituts. Es ginge ihm nicht ums Geld, betonte der US-amerikanische Künstler Jeff Koons gegenüber Le Figaro. Thema des Gesprächs mit der französischen Tageszeitung war Koons Tulpenskulptur zum Gedenken an die Opfer der Pariser Terroranschläge des Jahres 2015. Am Freitag soll die ausgestreckte Hand mit 11 Tulpen in Paris enthüllt werden, im Beisein des Künstlers. Der sagte, nein, er verfolge keine finanziellen Interessen und habe die Verwertungsrechte Opferverbänden und der Pariser Stadtverwaltung überlassen. Er sei zudem traurig über die Debatte, die das Werk ausgelöst habe, sagte Koons. Noch einmal wies er die Kritik an der Tulpenskulptur zurück. Kitsch und Selbstvermarktung waren ihm vorgeworfen worden. Auch hatte so manch einer den Zusammenhang zwischen den Tulpen und den Anschlagsopfern in Frage gestellt. Nicht zuletzt war auch der Standort der Tulpenhand umstritten. Koons wünschte sich die unmittelbare Nachbarschaft zum Eiffelturm. Jetzt aber wird die 10 Meter hohe und 33 Tonnen schwere Skulptur nahe der Champs-Élysées aufgestellt, auf dem Gelände des Petit Palais. Und, damit schließt sich der Kreis zum Geld, die Kosten für Jeff Koons Bouquet of Tulips werden auf mehr als 3 Millionen Euro geschätzt. Und heute am Hieronymustag, dem internationalen Übersetzertag, noch ein Beispiel aus der Rubrik, wie man es nicht machen sollte. Der 25. James-Bond-Film trägt den englischsprachigen Originaltitel No Time to Die. Im kommenden April soll er auch dem deutschsprachigen Publikum präsentiert werden, und zwar unter der Überschrift Keine Zeit zu sterben. Das gab Universal Pictures Germany heute auf Facebook bekannt. Wir vermuten, wer aus No Time to Die keine Zeit zu sterben macht, der hatte offensichtlich keine Zeit für eine gute Übersetzung.
Die Kulturmeldung mit Maya Elmenreich. In Dresden hat der Prozess gegen die rechtsterroristische Gruppe Revolution Chemnitz begonnen. Mehr dazu in den Informationen am Abend mit Martin Zagatta. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.